Ja, wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich darf uns zu Beginn den Wochenspruch für die neue Woche in Erinnerung rufen. Ich finde das immer interessant. Manchmal begleitet mich dieser Spruch tatsächlich an mehreren Tagen durch die Woche. Und heute steht er im Epheserbrief und heißt: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Mag der eine oder andere denken, Gast ist ja auch nicht schlecht, oder? Man steht auf, wischt sich den Mund und geht weg. Hier geht es aber nicht darum, um Gast oder Hausgenosse in dem Sinne, sondern es ist an die Epheser gerichtet, dieser Spruch. Und die kommen aus dem heutigen Griechenland. Und das Volk der Erlösung war ja ursprünglich nur das Volk Israel. Und mit Jesus ist dieser Segen eben ganz weltweit verstreut. Und das ist die Zusage an die Epheser. Ihr seid nicht nur Gäste, sondern ihr seid Hausgenossen. Ihr gehört dazu, ihr seid bei den Heiligen. Und das gilt auch für uns, die wir heute Jesus nachfolgen, und bedeutet eigentlich nichts anderes, außer der Himmel ist unser. Ist doch was, oder? Gut. Von deiner Güte will ich immer singen. 10.000 Gründe gabst du mir dafür. So heißt das nächste Lied, zu dem ich einlade, mitzusingen.
Vielen Dank, Friedhelm, für die Hinführung, die Einführung, die Informationen, für die tiefen Töne der Freude schon an dieser Stelle. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Grund ewiger Freude, nur deshalb kann ich heute angesichts Hochwasserkatastrophen überhaupt darüber sprechen. Wir suchen die tiefen Töne. Das Thema hätte auch lauten können: Spurensuche, Freude. Ich habe es überschrieben: Auf die Bäume, fertig, los. Da wusste ich noch nichts von Hochwasser. Das ist keine lustige Anspielung auf Bedrohung durch Hochwasser. Auf die Bäume, fertig, los. Was fällt euch dabei ein? Vielleicht denken wir über Wald und Klimawandel nach, über die Regenwälder, die abgeholzt werden, das Amazonasgebiet, wo es um Bäume geht, die Leben retten. Ich will auch heute nicht über das Klimacamp in Dannenroth reden, wenn ich das Thema formuliere: Auf die Bäume, fertig, los. All das sind wichtige Themen. Wie können wir Gesellschaft gestalten? Wie können wir auch angesichts von immer stärkeren Katastrophen Sicherheit geben? Wie können wir Leben gestalten? Und es ist toll, dass sich Menschen einsetzen, hoffentlich ohne Gewalt, um auch für diese Themen sich zu investieren, sich für uns und die nachfolgenden Generationen zu investieren. Auf die Bäume, fertig, los. Und ich habe Kindheitserinnerungen, die wach werden. Ich denke an Baumhäuser, ich denke an Bäume, auf die wir geklettert sind. Ein paar von den Kollegen, die ich hier sehe, waren mit dabei. Ich kann mich an eine Situation erinnern, ich kam nicht richtig rauf, aber andere waren schon oben und sie haben mir Äste voller Kirschen runtergereicht. Das ist ein schönes Bild. Klar, es waren nicht unsere Bäume. Es wäre noch zu erforschen, wem die gehören. Ich weiß auch nicht, ob die Bäume heute noch alle stehen. Ich denke an eine Kirchenpredigt, die mir das Leben einmal gehalten hat, die vor vielen Jahren auch mal hier an dieser Stelle von mir mitgeteilt wurde. Als ich morgens um 5 zum Kirschenpflücken in den Baum gestiegen bin, und das war so eine seltsame Geschichte. Ich war viel unterwegs und meine Frau sagte am Abend zuvor, die Kirschen müssten eigentlich auch gepflückt werden. Das schlechte Gewissen plagte mich und trieb mich um 4:30 hinaus auf den Kirschenbaum. Und ich wollte es gut machen. Und dann fing es an zu regnen auf dem Weg zum Baum. Und ich sage: Herr Mensch, das wäre ein Ding, wenn ich jetzt trocken die Kirschen pflücken könnte. Und in dem Moment hörte es auf. Dann habe ich 2 Eimer voll gemacht und dann fing es wieder an zu regnen und ich bin nach Hause. Das war mir eine Kirchenpredigt. Auf die Bäume, fertig, los. Bäume haben etwas für mich Majestätisches, etwas Besonderes, im Wald unterwegs zu sein. Wenn heute die Heinz Super die Wanderung stattfindet, werdet ihr an Bäumen vorbeikommen. Sie erfreuen mein Herz. Peter, jetzt könntest du weitermachen. Sie haben etwas Langlebiges, was wir in unserem kurzlebigen Dasein oft nicht überschauen. Waldwirtschaft braucht ein Interesse für die folgende Generation, nicht nur für hier und heute. Bäume zeigen mir den Schöpfer und seine Wunderwerke in der Natur. Auf die Bäume, fertig, los. Vielleicht können wir im Bild, und ihr merkt, ich habe heute keine PowerPoint mitgebracht. Gleiches Recht für die Zuhörer online später. Wir müssen uns alles selbst ausmalen, und das finde ich so klasse. Die Bilder werden viel reicher, viel vollständiger, auch wenn wir sie nicht alle erfassen. Ich weiß nicht, was ihr für Bäume gerade im Kopf habt. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir miteinander heute und jetzt auf einen Baum steigen. Manchmal braucht es das, auf einen Baum steigen, um die Freude zu finden. Apropos Freude. Wo ist sie eigentlich hin, wenn wir uns nicht freuen? Habt ihr eine Antwort darauf? Ich kenne Situationen, manchmal aus der Stille, in der Stille, wenn ich mit Jesus alleine bin, dass mein Herz vor Freude platzt, dass ich mich darüber freuen kann. Die Lieder haben es auch ausgedrückt. Ich kenne aber auch Momente, da ist nichts da. Wo ist dann die Freude hin? Existiert sie dann nicht mehr oder ist sie zugeschüttet? Wir suchen heute auf den Bäumen tiefe Freude. Ich glaube, das erkennen wir schon aus den Zusammenhängen. Und ich frage mich dennoch, wie ist es mit der Freude? Ist sie von kurzer Dauer, oftmals nur für einen kurzen Moment? Wo hat sie in meinem Leben und meinem Körper Raum? Wenn wir hören das Lied »Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude«, dann würde ich jetzt sagen, herzlich willkommen, Jesus, hier in unserem Haus. Herzlich willkommen in meinem Leben. Sei du jetzt da. Führ du mich auf einen Baum, der dich sehen lässt. Herzlich willkommen, Jesus, jetzt und hier. Nicht morgen, nicht gestern, jetzt. Hält die Freude an? Wie ist das mit der Freude, die wir kennen? Im Erfolg? Manchmal sind es einfache, leichte Dinge, die uns zum Lachen bringen. Toll, das soll und darf so sein. Aber sie halten oft nicht lange an. Wir können ja nicht ewig Geburtstag feiern. Zum Glück haben wir nur einmal im Jahr. Wo kämen wir hin? Freude in der Niederlage, gibt es so etwas überhaupt? Sich mit dem Sieger freuen in einem Endspiel, manchmal braucht es einen Augenblick. Aber ich habe es auch gesehen und auch erlebt, dass man mit dem sportlichen Kameraden im Arm liegen kann und dem anderen zum Sieg gratulieren kann, sich mitfreut. Ich freue mich mit, wenn bei einem Strategiespiel meine Frau gewinnt. Das bringt sie zur Weißglut. Nein, nicht so wichtig. Wohin verschwindet die Freude eigentlich, wenn sie nicht mehr da ist? Und gibt es Freude, tiefe Freude in schweren Zeiten, sogar in Kummer und Leid? Auf dem Weg zur Freude bekommen wir viele Tipps. Wenn man online mal nachschaut, gibt es viele gute Ratschläge und ich will die hier überhaupt nicht billig abfrühstücken. Es sind viele Bemühungen da, gute Ratschläge, die helfen können, auch positiv durch einen Alltag zu kommen. Da habe ich einen Beitrag entdeckt, drei Wege zur Freude. Und der Coach sagt erstens, erinnere dich an Momente in der Kindheit, an Momente der Freude. Vielleicht als Jugendlicher oder als Erwachsener. Was hat dir Freude gemacht? Erinnere dich daran und nimm das mit hinein. Oder zweitens, ein schwerer Weg, schau an in deinem Leben, wo die Freude fehlt. Das ist schon ein schwerer Weg. Anschauen, was sind die Dinge, die mich beschäftigen? Scham, Misserfolg, Trauer, Leid. Entlarve es, entdecke es und schau es an. Wie kann es zur Freude werden? Es neu zu füllen, diese Momente. Oder drittens, sich selbst eine Freude machen, indem man Freude schenkt. Er hat das gut ausgeführt und doch dachte ich so, es ist sehr in die eigene Kraft hineingelegt, in das eigene Bemühen. Ein anderer hat begeistert davon gesprochen, wie er es versucht zu konditionieren, bring die Freude mit. Das war sein Lebensmotto, bring die Freude mit. Geh in den Tag, nimm dir das vor. Konditioniere das. Denke um, trainiere positiv zu denken. Anderen eine Freude machen, auch da spielt das mit. Bring die Freude mit und du wirst selbst Freude erleben. Sei kein Miesepeter. Die Welt verändern, indem du Freude bringst. Ja, was macht dir Freude? Welche Hobbys? Die Natur, Familie, die Stille, das Spiel, die Musik. Was spricht dein Herz an? Und vermutlich haben einige auch Lieder auf den Lippen über die hinaus, die wir schon gehört haben, auch tiefe Töne der Freude. Ich denke an Johann Sebastian Bach, Jesus, bleibet meine Freude. Und das sind ja keine tollen Momente, wo diese Lieder entstanden sind, das waren oft schwierige Augenblicke. Von Beethoven, die Ode an die Freude oder in die ist Freude oder freuet euch, ich komme. Oder im Volksmund sagt man ja auch, freue dich wie Bolle. Kennt ihr das? Bolle zu Pfingsten, freu dich einfach wie Bolle. Lass dir es heute mal gut gehen, freu dich. Auf der Suche nach Freude, die trägt und hält, habe ich eine Geschichte entdeckt und mitgebracht, auf die wir einmal schauen wollen. Ich denke, wir kennen sie alle, die Geschichte vom Oberzöllner Zachäus. Vielleicht verstehen wir jetzt das Thema, auf die Bäume, fertig, los. Ich will ein paar Vorbemerkungen machen, bevor ich den Text lese. Da ist die Stadt Jericho. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Das war keine Wanderung, das war ein schwerer Weg der Lebensrettung, der Heilsgeschichte Gottes mit jedem Einzelnen von uns. Gestattet in dem Stall Bethlehem und dann 3 Jahre seiner Wirkungszeit mit den Jüngern unterwegs nach Jerusalem. Und eine der letzten Etappen war Jericho. Die Stadt selbst liegt im Jordangraben und ist somit die tiefstgelegene Stadt der Welt. Einige werden es vielleicht wissen, Israel-Fans, die schon das Land bereist haben. Sie liegt in der Stadtmitte rund 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Sie ist 10 Kilometer nördlich vom Toten Meer entfernt. Wird gerne auch die Palmenstadt bezeichnet, denn kurze Zeit später nach diesem Ereignis ist dieser große Einzug. Kurz bevor Jesus in dieser Geschichte hineinkommt, gibt er an die Jünger noch die 3. Leidensankündigung und sagt, ich werde nach Jerusalem gehen, um all das zu vollbringen, was wir in Jesaja 35 vorhin gehört haben. Und er war die Erfüllung dieser Prophezeiung. Lahme werde gehen, Blinde werden sehen, Trostlose, mit meinen Worten jetzt, werden sich wieder freuen. Es wird eine ewige Freude sein. Er ist die Erfüllung und er ist auf diesem Weg, das zu vollbringen, zu vollenden, auf dem Weg nach Jerusalem. Und kurz bevor er an die Stadt kommt, an dem Stadtrand selbst, kommt ihm noch der blinde Bartimäus entgegen. Und er ruft um Hilfe. Ist auch eine Form zu sagen, auf die Bäume, fertig los. Jesus, Sohn Davids, hilf mir. Dieses Schreien geht durch Mark und Bein. Jericho, heute 22.000 Einwohner, wird auch als die älteste Stadt der Welt bezeichnet. Erste Siedlungen gehen auf 9.000 bis 10.000 Jahre vor Christus zurück und diese Stadt hat Hunderte von Katastrophen erlebt. Immer wieder Feuer, Wasser, kriegerische Handlungen, die sie komplett zerstört haben. Manchmal lag sie lange brach, aber immer wieder wurde sie aufgebaut. Allein diese Stadt ist schon eine Predigt wert, um von einem Baum auf sie herabzuschauen. Bereits in den Anfängen wurde Ackerbau und Viehzucht nachgewiesen. Im 5. Jahrtausend vor Christus brachten neue Siedler das Töpferhandwerk mit hinein. Und dann wurden quadratische Häuser gebaut aus Ziegelsteinen und Steinfundamenten. Archäologen zufolge ist Jericho mehrmals zu einer Ruinenstadt verfallen. Ich habe es schon erwähnt. Jericho in der Bibel kennen wir durch die Landeinnahme Josuas. Wir wissen um den Mauerfall beim Klang der Trompeten. Die Stadt in der Jordansenke diente wegen des wärmeren Klimas den Reichen und Herrschern Jerusalems als Aufenthaltsort im Winter. Da waren einige Reiche, die hatten schon ein zweites Haus, ein drittes. Vielleicht war Zachäus auch so einer, weiß ich nicht. Im Neuen Testament hören wir dann vom Berg der Versuchung. Jesus wird auf dem Berg in Jericho vom Teufel versucht. Dann hören wir heute, auch nicht heute, schon mehrfach vom Zöllner Zachäus, der hier offensichtlich zu Hause war. Heute befinden sich an den Stadträndern Jerichos Hotels und ein Wasserpark. Auf dem Berg der Versuchung ist ein griechisch-orthodoxes Kloster zu finden. Und im Jahr 1999, kurz vor 2000, wurde sogar eine Seilbahn, was kann es anders sein, ein österreichisches Fabrikat, dort aufgebaut, damit man den Berg besichtigen kann. In der Geschichte begegnet uns ein Maulbeerfeigenbaum. Es lohnt sich auch nochmal kurz anzuschauen. Er ist nämlich nicht zu verwechseln, was ich oft dachte, mit einem Maulbeerbaum. Wir ahnen die Geschichte selbst, der Zachäus war klein von Gestalt, aber der Baum nicht. Denn der Maulbeerfeigenbaum, die Maulbeerfeige, ist ein großer, stattlicher Baum. Er erreicht Wuchshöhen von 15 bis 45 Meter. Peter, ich musste einfach zu dir gucken, sorry. Und der Stammdurchmesser kann 2 Meter sein. Ein kräftiger Baum. Seine Früchte sind vergleichbar mit einer Feige. Die Sykomore, so genannt, ist saftreich, aber nicht süß wie eine Feige. Und wenn die Frucht, so lese ich nach, vor der Reife geritzt wird, dann verliert sie die Bitterstoffe und ist gut genießbar. Von Amos in der Bibel, dem Propheten, lesen wir, dass er ein solcher Maulbeerfeigenritzer war, als solcher gearbeitet hat. Ein Berufsbild, Maulbeerfeigenritzer, das wär's doch. Zachäus war klein von Gestalt, der Baum aber nicht. Dann sehe ich den Zachäus, den Zöllner. Der Personenname ist die griechische Form von einem hebräischen Namen Zakkai. Die Wurzel des Namens leitet sich im Deutschen als sich erinnern ab. Sicher erinnern. Gott erinnert sich an ihn. Er kommt auf dem Weg Jerusalem bei Zachäus vorbei. Zachäus, wir wissen es, ein Oberster der Zöllner. Und es wird extra erwähnt, ein Reicher. Das steht im Kontrast zu der Hervorhebung, dass er klein von Gestalt war. Er gehörte zu den in Israel verachteten Gruppen. Ich weiß nicht, ob es ihm wirklich gut ging. Er hatte Erfolg, gewiss. Vielleicht ein zweites Haus, Er war reich. Er zählte aber zu der Gruppe Zöllner und Sünder. Das war man per se nicht durch einen einmaligen Fehlgriff. In der damaligen Zeit waren Sünder neben unserem Verständnis von Sünder, die etwas falsch machen oder in der Zielverfehlung leben, im Blickwinkel der Schriftgelehrten und Pharisäer waren es ganze Berufsgruppen, die per se einfach zu der Gruppe der Sünder gehörten. Prostituierte, Arme, Kranke, Gauner, Betrüger sowieso. Man hatte keine Chance, auch wenn man vielleicht beruflich Erfolg hatte. Pharisäer gleich fromm, Zöllner gleich gesetzesuntreu und somit Sünder. Zachäus war ein Zöllner, ein Oberzöllner und ich ahne ein guter Geschäftsmann. Zöllner sein war einer, der einen der ältesten Berufe innehatte, neben Ackerbau und Viehzucht einer der ältesten Berufe. Und es brachte Reichtum. Das damalige Zollwesen der Römer war privatwirtschaftlich organisiert. Es braucht also Unternehmer, die über einen Pachtvertrag das Recht hatten, in einem festgelegten Gebiet Abgaben, Gebühren und Zölle zu erheben. Sie hatten außerdem das Recht und die unternehmerische Notwendigkeit, neben den Gebühren, die sie abliefern mussten, auch für sich selbst und ihr Unternehmen und für ihre Angestellten Geld zu erheben. Dabei haben sie vermutlich manchmal über das Ziel hinausgeschossen. Und sie verdanken den schlechten Ruf nicht in erster Linie, weil sie mit der Besatzungsmacht kollaboriert hatten, gegen die eigenen Landsleute gewissermaßen mit der Besatzungsmacht gearbeitet haben. Es war wohl eher das ökonomische Interesse, das ihnen den schlechten Ruf einbrachte, dass sie zu viel Geld genommen haben. Er als Oberzöllner, der Zachäus, saß vermutlich nicht wie ein gewöhnlicher Zöllner an einer Zollstation, wie wir es zum Beispiel von Levi wissen, bei dem Jesus vorbeikam, sagt, komm mit. Und Levi lässt alle stehen und geht mit. Das hören wir von Zachäus nicht. Zachäus bleibt zurück, anders als Levi. Er bleibt in seinem Beruf, der alles weiterführt. Aber die Begegnung mit Jesus hat ihn komplett verändert. Er hat ihm ein neues Bewusstsein für sein Umfeld, für seine Kollegen, für die Menschen in seinem Land geschaffen. Und er sieht die Menschen und bringt in Ordnung, ist plötzlich da für sie. Bei Lukas wird klar, dass auch solche Zollbeamten und Unternehmer eine Chance bei Jesus haben. Es ist ja, das steht auch unmittelbar in der Umgebung dieses Textes, nicht leicht für Reiche an Gott zu glauben. Aber hier ist ein Beispiel, dass es für jeden Hoffnung gibt. Ich will den Text lesen nach Hoffnung für alle. Als Jesus durch Jericho zog, liefen viele Menschen zusammen. Unter ihnen war Zachäus, der Oberaufseher über alle Zolleinnehmer. Er war sehr reich. Zachäus wollte unbedingt Jesus sehen. Wow. Aber er war sehr klein. Ein paar Verse vorher ist der Bericht, wo im Tempel zwei Menschen zum Beten kommen. Der Pharisäer in seinem Hochmut, danke, dass ich nicht so bin wie dieser da. Und dieser da war ein Zöllner, der in der Ecke stand und leise und still betete. Sei mir Sünder gnädig. Es wird nicht berichtet, ob Zachäus dieser war, aber er war einer wie dieser. Er wollte Jesus sehen. Er war sehr klein und niemand machte ihm Platz. Er konnte nicht vordringen durch die Volksmengen, die ihn behinderten. Da rannte er und ich sehe ihn förmlich so richtig dahertrappeln. Er rannte voraus und kletterte auf einen Maulbeerbaum. Wie er das geschafft hat, auf einen so doch durchaus ordentlichen Stamm raufzukommen, er war flink. Der stand am Wegesrand, spendet Schatten. Von hier aus konnte er alles überblicken. Und als Jesus dort vorbeikam, heißt es, entdeckte er ihn und schaute auf. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Und Jesus bleibt stehen auf dem Weg nach Jerusalem. In einer Geschichte der Menschheit bleibt er stehen bei Zachäus. Ich übertrage schon jetzt auf uns, er bleibt stehen bei dir und mir. Und ich hoffe, wir sind hier und da auf einem Baum und er kann bei uns stehen bleiben. Ich möchte heute dein Gast sein. Zachäus, komm schnell herunter, rief Jesus. Ich möchte heute dein Gast sein. Was ist das denn? Im Nu, heißt es hier, im Nu, zack, war er unten. Also da war er nicht zögerlich. Und er nahm voller Freude Jesus mit in sein Haus. Das steht da alles so wie aus einem Guss. Da gibt es kein langes Hin und Her und es passiert einfach und sein Herz ist voller Freude. Die anderen Leute empörten sich über Jesus. Jeder weiß doch, dass Zachäus nur durch Betrug reich geworden ist. Wie kann Jesus nur dieses Haus betreten? Klar, die Aufpasser, wir alle, wir sind schon da. Das geht doch nicht. Die Schriftgelehrten, die die Schrift kannten, das waren die Profis der damaligen Zeit, die Theologen, die Ausgebildeten. Die Pharisäer waren eher die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Gemeinde, vielleicht die sich investieren in dem Umfeld. Es passt nicht in das System, nicht in das Gesetz Mose, nicht in unsere Richtigkeiten. Und so werden Menschen abgelehnt. Da ist kein Platz für sie. Zachäus hat das gemerkt, wurde auf einmal sehr ernst. Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da sagte Jesus zu ihm und wieder ein Ton der Freude, kein Vorwurf. Einfach, würde ich sagen, pure Freude. Heute ist ein großer Tag. Heute ist ein großer Tag für dich und deine Familie. Denn Gott hat euch als seine Kinder angenommen. Das ist ein großer Tag. Du warst einer von Abrahams verlorenen Söhnen, aber auch einer, dem diese Zusage Abrahams galt. Du wirst Nachkommen haben, so viele wie Sterne am Himmel. Und Zachäus wird zu einem dieser Nachkommen wie ein Stern am Himmel, einer von Millionen. Der Menschensohn ist gekommen, und so endet diese Geschichte, ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Kein Vorwurf in dieser Geschichte, kein so musst du es machen, damit du Jesus erlebst. Es geschieht einfach, weil Jesus stehen bleibt. Nochmal ganz kurz zusammenfassend. Zachäus, der Oberzöllner, reich, Unternehmer, klein von Gestalt, wollte Jesus sehen. Niemand macht ihm Platz. Er klettert auf einen Baum, wollte unbemerkt Jesus sehen. Er wusste gar nicht, ob da Platz für ihn ist. Aber er war doch überrascht, dass Jesus stehen bleibt. Der Maulbeerfeigenbaum, ein nicht ganz kleiner, er spendet Schatten an der Straße. Vermutlich kann man sich gut darin verstecken. Aber deshalb will ich heute nicht auf diesen Baum. Neugierig, gut einsehbar und doch verborgen bleiben wir oft und wollen den Segnungen, die Gott uns mitbringt, vielleicht gar nicht uns aussetzen. Aber Jesus entdeckt Zachäus im Baum. Jericho, die älteste und tiefst gelegene Stadt, 250 Meter unter dem Meeresspiegel, immer wieder zerstört und immer wieder aufgebaut. Was für eine Botschaft mitten in Katastrophen. Ein Berg der Versuchung, der blinde Bartimäus, er wird von Jesus geheilt, ein Ort der Segnungen Gottes. Und an Jericho begeistert mich, die tiefste Stadt. Und ich habe den Eindruck, in der Erzählkunst der biblischen Geschichte, da ist nichts zufällig. Jesus kommt auf dem Weg Jerusalem vom Himmel herab zur tiefstgelegenen Stadt, die es gibt, an den tiefsten Punkt dieser Erde. Und wenn der Zachäus im Baum sitzt, dann gilt es, ich kann nicht tiefer fallen als in seine Arme. Das ist ein wunderbares Bild, was sich für mich in dieser Geschichte versteckt. Die tiefstgelegene Stadt, Jesus kommt hinein an den tiefsten Punkt, wo du auch immer landen wirst, da wird er sein. Er kommt vorbei an den tiefsten Punkt dieser Erde. Das ist kein Zufall. Und er schaut sogar auf in den Baum, entdeckt Zachäus im Baum. Er schaut auf und sagt, steig herab. Das ist ja viel leichter, als zu sagen, komm rauf in den Himmel. Steig herab, komm, ich will heute in dein Haus kommen. Die anderen Leute, sie machen mich nachdenklich. Ich befürchte, ich bin manchmal auch einer von ihnen. Sie hatten keinen Weg zur Freude zu bieten. Das Gesetz war zu erfüllen. Das ist ein schwerer Weg. Das Gesetz ist gut, aber es rettet uns nicht. Es zeigt uns, wie verloren wir sind, wie sehr wir Jesus brauchen. Ich befürchte, dass ich ab und zu bei den anderen Leuten stehe und mich empöre, dass Jesus einem Menschen, dem ich keine Gnade bringen kann, sich erbarmt. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Gnade und Erlösung für Verlorene haben da keinen Platz. Dabei wussten sie es, und ich weiß es auch, dass ich nicht ohne Sünde bin, denn dann hätten sie die Ehebrecherin gesteinigt. Als Jesus sagte, wer ohne euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Sie hätten geworfen, wenn sie gewusst hätten, dass sie ohne Sünde sind. Sie waren es nicht. Sie nicht und wir nicht. Und Jesus Christus, er steigt vom Himmel herab, kommt an den tiefsten Punkt der Erde, geht durch Jericho, der ältesten Stadt Jerusalems. Niemand ist vergessen. Wir wissen, dass die ältesten Dinge bleiben manchmal zurück in irgendeiner Ecke liegen. Sie sind vergessen. Diese Stadt ist nicht vergessen. Gebeutelt, tief gelegen. Er kommt als Retter und Erlöser in diese Stadt. Als Freund der Zöllner und Sünder. Steig eilend herunter, sagt er zu dir und mir, zum Zachäus damals. Ich will heute, jetzt in deinem Haus einkehren. Jetzt. Ein Moment, ein Gebet, ein herzlich willkommen, Jesus. Und er macht es besser. Dieser Jesus macht es besser für Zachäus. Und das war clever. Er macht es besser für die Armen der Zeit, denn er gab zurück von dem, was er hatte. Es wurde für viele besser. Für die Leute, die ihn eben noch verdammt haben. Sie haben Geld zurückbekommen. Er bringt Heil und Rettung. Er bringt Versorgung. Er bringt die Freude mit. Er bringt die Freude mit. In Sirach habe ich eine Stelle entdeckt, den Apokryphen. Kein Reichtum ist zu vergleichen mit einem gesunden Körper. Und keine Freude gleicht der Freude des Herzens. Oder in Johannes 15 lese ich, das habe ich euch gesagt, dass meine Freude in euch sei. Und eure Freude vollkommen werde. Da ist noch Platz nach oben für unsere Freuden. Vollkommen werde die Freude durch Jesus. In Galater 5 lese ich, und deshalb will ich mich beschenken lassen, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Freude ist eine Frucht des Geistes. Ich kann sie nicht machen, ich werde beschenkt. Lassen wir uns doch beschenken von der Freude, die Jesus uns bringt. Und die 72 Jünger als Erntehelfer, ausgesandt von Jesus mit Kraft und Vollmacht, kamen zurück und berichteten voller Freude, Herr, sogar die Dämonen mussten uns in deinem Namen gehorchen. Jesus sagt, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich habe sogar gesehen, wie der Satan wie ein Blitz vom Himmel fiel. Super. Aber dann sagt er, Jungs, darüber freut euch nicht. Dass ihr solche Typen seid, darüber freut euch nicht, dass euch so vieles gelingen mag. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und so komme ich zu drei abschließenden Bemerkungen zum Thema Freude. Für mich so einen Weg, drei Schritte damit umzugehen. Das erste ist Jesus in meinem Haus. Der erste, dickste Grund zur Freude, das ist Rettung und Heil in meinem Haus, in meinem Herzen. Da ist Platz und ich wünsche uns, oder denkt mal darüber danach, ob ihr nicht so ein Gedankengebilde euch schafft, einen Raum in eurem Herzen, abgelegen von dem Sturm und dem Durcheinander dieser Zeit. Und da ist Jesus und ihr geht in diesen Raum und ihr trefft ihn dort. Dann könnt ihr in stürmigen Situationen tief innen die Freude Jesu erleben. Jesus in meinem Haus. Der zweite Gedanke, Jesus in mir. Ich habe schon gesagt, seine Freude in mir. Er soll diese Freude vollkommen machen. Und der dritte Punkt, eben gerade die Stelle genannt aus Lukas 10, 20. Und wisst ihr, wenn wir über Freude reden, dann ist das ein Wort für den Grabstein. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Mein Name im Himmel bekannt. Das kann Freude sein, die ich auf einen Grabstein schreibe. Als meine Mutter starb, guckten mein Vater und ich uns am nächsten Morgen an und wir hatten beide dieses Wort im Kopf. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und die Ahnung ist, das steht auf dem Grab meiner Mutter. Der Name im Himmel bekannt. Zachäus, dein Name ist bekannt, du bist nicht vergessen. Ein Wort für den Grabstein. Er hat einen Platz für uns und in uns. So sage ich jetzt voller Freude, gut, dass Jesus da ist, dass er gekommen ist. Er ist der Grund zur Freude. Ich bete. Herr, wir wünschen uns, dass diese Freude mehr greift in unserem Leben, dass sie sichtbar wird. Dass wir Freude, die Fülle erleben. Und ich erbitte das jetzt für jeden Einzelnen von uns, dass deine Freude hineinkommt in unser Leben, in die geschundenen Situationen, in die schamhaften Momente, in die Niederlagen unserer Zeit. Dass deine Freude dort hineinkommt und unser Herzschlag neu schlägt, angetrieben von dir und durch dich. Schenk du diese Freude hinein in uns und all denen, denen wir begegnen. Gib auch Teil dieser Freude vielleicht durch uns. So möchten wir dich bitten, Herr, dass du hineinkommst in unsere Familien, in unsere Häuser, in unsere Firmen, in unsere Büros, in unsere Aufgabenfelder, die wir zu bewältigen haben, morgen oder noch heute, in den Aufgaben, die wir haben, in pädagogischen Berufen, in sozialdiakonischen Aufgaben oder in Ehrenämtern bei der Feuerwehr oder beim Katastrophenschutz oder in den Städten und in den Kommunen, in der Verwaltung oder einfach dort, wo wir sind, in der freien Natur oder dort, wo wir Menschen begegnen, scheinbar ganz zufällig. Da komm du hinein und schenk, dass wir diese Botschaft von dir mitbringen, dabei haben, dass du einfach durchkommst durch unsere Knöpfe und durch unser Leben. Ich danke dir, dass du uns selbst versorgst mit allem, was wir benötigen und brauchen. Und so segne du uns an diesem Tag und auch in diesem Rest des Gottesdienstes. Sei du einfach unser Herr. Danke, dass du die Freude bringst und dass du die Freude bist. Amen. Seid nicht bekümmert, das ist das nächste Lied. Danke. Blackout. Ich wünsche allen einen noch schönen Sonntag. Genießt die Sonne, vielleicht die Wanderung, was auch immer ihr noch vorhabt. Ein schöner Vers bei Jörg Swoboda oder Theo Lehmann, die beiden ja auf der Bühne schon aufgetreten sind, habe ich noch entdeckt, steht unter dem Vers, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Flieg auf den Flügeln der Freude, weil Gott dich nicht fallen lässt. Lässt du auch Federn im Laufe der Zeit, halt an ihm dich fest. Musst du durch Täler von Trauer und Leid, macht Gott den Horizont wieder weit. Denkst du, es wird mit dir nie wieder gut, dann verwandelt er die Angst in Mut. So möchte ich euch den Segen Gottes zusprechen. Wer möchte, darf dazu aufstehen. Und ihr sprecht es in Gedanken eurem nächsten Nachbarn zu, euren Bekannten und Freunden zu Hause. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und ich füge hinzu Freude. Amen. Gott mit euch. Danke fürs Zuhören und Mitmachen.